mir persönlich ist immer das Deutsche einfach wichtig, dass das ein vernünftiges Deutsch ist. Und manche verdrehen dann einen Satz so, dass er zugegebenermaßen synchron ist, aber das ist kein deutscher Satz. Das würde einfach ein normaler, sage ich jetzt mal als Beispiel, 28-jähriger Teenager vermutlich nie sagen. Und ich sag dann auch immer, im Original sagt er ja auch einen Satz, den er sagen würde. Warum sollten wir uns jetzt hier verbiegen? Und es gibt immer eine Möglichkeit, einen Satz leidlich synchron. Synchron ist ja immer eine Annäherung an das Original. Und ganz ehrlich, wenn es schön klingt, das habe ich so oft mitbekommen, habe mich auch mit vielen Leuten unterhalten, wenn es schön klingt, dann ist der Mund vergessen. Dann zählt die Geschichte.
Schenk mir noch eine.
Kleiner Alarm mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmisch ein bisschen schneller.
Eine noch für den Ton abgeschwommen.
Vordere Teil ein kleines bisschen ruhiger.
Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weichere.
Danke.
Und bei uns heute in Hart 4 ist der Christian Weigand. Hallo.
Hi, Bene. Hi, Jacqueline.
Hallo. Hier, ihr zwei habt euch die Woche schon gesehen, oder? Ihr wart schon zusammen im Studio, habe ich gerade gehört.
Ja, ich durfte Bene schon durch ein paar Takes begleiten in einem wunderbaren Kinofilm.
Schon quälen, oder? Ja, nein, das machst du nicht. Nein. Chrissy, darfst du schon sagen, was ihr aufgenommen habt?
Mit Sicherheit. Der kommt im November, Mitte November in die Kinos und heißt The Menu. Und ist der neue Kinofilm mit Ralph Fiennes.
Mhm. Gutes Ding, lohnt sich?
Ich finde, das ist Granate. Also gut, das sagen wahrscheinlich die meisten immer von ihren Projekten. Ich ja auch, weil alles, was wir betreuen, wird immer ganz schnell zu unserem Baby. Aber wenn ich mir die Gesichter von Tonmeister und Cut ansehe, die sind immer wieder ganz baff, was da alles passiert, und es ist großartig. Also eine dicke Empfehlung.
Wirklich ein sehr schönes Projekt, und bei Krischi im Studio ist immer super angenehm, aber da kommen wir nachher zu. Wir starten gleich mal durch, lieber Krischi, mit dem Steckbrief, dem weltberühmten.
Ich heiße Christian Weigand und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ich liebe meinen Beruf und habe ihn von der Pike auf gelernt. Ich war auf der Schauspielschule und habe die Mathewissenschaften und Germanistik studieren. Über das Schreiben von Dialogbüchern habe ich mich der Synchronbranche immer weiter angenähert und führe mich seit Jahren begeistert frisch. Dabei ist mir ehrliches Feedback besonders wichtig. Als Sprecher habe ich bei Criminal Intent unzählige Kriminalfälle gelöst und auch so manchen Zuschauer in Harry Potter verzaubert. Aber zur Rolle meines Lebens bin ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen gekommen.
Wow. Mega, Krischi.
Mega.
Voll gut. Alles einmal durchgespielt.
That's the job.
Yes.
Super cool. Mensch, du hängst überall. Apropos Rolle deines Lebens. An jeder Bushaltestelle sehe ich dein Gesicht. Also nicht deins, aber zumindest das Gesicht eines Schauspielers.
Ja, der wunderbare Paddy Considine, den ich jetzt in House of the Dragon sprechen darf. Und das ist mir eine Riesenfreude, weil die Serie, also gut, die amerikanischen Kritiker sind sich relativ einig, und ich schließe mich da fast ein bisschen an, dass das Game of Thrones noch schlägt.
Ja?
Weil sich das nicht ganz so auf 47 Familien verteilt, sondern es wird einfach die Geschichte des Hauses Targaryen erzählt. Und das gibt eine unglaubliche Nähe. Und ich bin schwerst begeistert.
Krischi, ist es ähnlich wie bei Game of Thrones, dass man mit allem rechnen muss? Also, dass es auch mal sein kann, dass ganze Familien ganz schnell ausgelöscht werden?
In dem Fall wäre das blöd, weil es ja nur um die eine Familie geht.
Okay, also...
Aber die grundsätzlich, es sind sehr viele überraschende Wendungen drin und ja, und auch wieder gespickt mit, wie auch bei Game of Thrones, mit großartigen Schauspielern.
Dann lass uns doch gleich mal direkt zusammen reinhören.
Der Traum, er war deutlicher als eine Erinnerung. Ich hörte den Lärm von donnernden Hufen, splitternden Schilden und klingenden Schwertern. Und ich setzte meinen Erben auf den eisernen Thron. Und alle Drachen brüllten wie aus einem Maul.
Ich halte die Frage für dringlich, die eure Nachfolger.
Wer hätte denn noch Anspruch?
Das erstgeborene Kind.
Rhaenyra, keine Königin saß hier auf dem eisernen Thron.
Der König hat einen Nachfolger, Daemon Targaryen.
Ich lasse mich nicht zwingen zu wählen zwischen meinem Bruder und meiner Tochter.
Wow. Mega, richtig gut.
Ja, da kriegt man einfach auch dieses Game of Thrones Grundgefühl schwingt in jeder Sekunde mit.
Ja, total. Wie ist das für dich, wenn du sowas jetzt hörst?
Ach, eigentlich ganz schön. Ich erinnere mich an den allerersten Take, eine Erinnerung. Das war sehr, sehr schön. Den haben wir, glaube ich, 8-mal gemacht, weil ich da nicht drüber gekommen bin.
Ja, ist immer schön, ne? Wenn es gleich so losgeht, oder? Denkt man sich, hey.
Genau. Läuft.
Ja, genau, läuft. Bei Game of Thrones war es ja tatsächlich gegen Ende dann so, dass es total hohe Sicherheitsbestimmungen gab. Also wir durften ja unser Handy nicht mit reinnehmen. Du hast eigentlich gar nichts mehr gesehen. Es waren letzten Endes nur noch die Münder zu sehen, sonst war das komplette Bild schwarz. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dieser Produktion ähnlich ist, oder?
Ähnlich, ich jetzt nicht ganz so wie bei der letzten Game of Thrones Staffel. Also wir haben auch relativ schlechtes Bild, oftmals nicht ganz hundertprozentig was zu erkennen, aber es ist ein relativ gutes Arbeiten absolut möglich.
Mit Jan Odle wieder als Regisseur, hat ja auch bei Game of Thrones schon Regie geführt. Wie ist es jetzt für dich, also der König zu sein in dieser Serie? Also das ist es die Rolle deines Lebens? Würdest du das unterschreiben?
Nein. Es ist eine wunderbare Rolle, die wahnsinnig viel Spaß macht und Jan mich auch wirklich sehr liebevoll da durchführt, weil manches begreife ich nicht, weil ich bin nicht so in diesem ganzen Game of Thrones Universum. Und da gibt mir dann Jan immer wieder mal den Hinweis, dass das wüsste ich schon und das müsste klarer kommen und so weiter und so fort. Und ich fühle mich einfach pudelwohl. Ja, als die Rolle meines Lebens würde ich tatsächlich eigentlich eher Criminal Intent, den Robert Goren, bezeichnen. Denn
der Detective.
Der, der hat so viel Spaß gemacht. Das war oft sehr, sehr anstrengend. Der hatte auch immer sehr viel zu reden. Und leider hat der sich auch auf die Fahnen geschrieben, ich mache den mal ein bisschen anders. Und hat dann oft so gesprochen, dass er Sätze öfter unterbrochen hat, als man es gern hätte als Sprecher.
Ach, schwierig, sich dann da draufzulegen. Das ist ja Wahnsinn, oder?
Ja, aber irgendwann begreifst du ihn ja auch. Und das war so ein schweres, aber wunderbares Arbeiten, dass ich mittlerweile sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass ich ihn immer wieder in Produktionen sprechen darf, Vincent D'Onofrio. Denn ich finde den einen großartigen Schauspieler, der ja nicht ganz umsonst auch das Chamäleon genannt wird.
Und der hat dich ja auch ziemlich lang begleitet, oder? Mit Criminal Intent. Auch so eine Endlos-Serie gewesen, oder?
Ich glaube, das fing 2003 oder 2004 an, also die Synchronarbeiten.
Mit Dietmar Wunder in der Regie? Kann das sein?
Nee, Dietmar hat nur einen meiner, irgendwie den Staatsanwalt gesprochen.
Ah, steht hier bei Synchronkartei. Regie ist unter anderem Dietmar Wunder.
Ja, es kann sein, dass der mal, nie bei mir, aber es kann sein, dass der mal was übernommen hat. Oder in Berlin jemanden aufgenommen hat.
Dietmar Wunder, die Stimme von James Bond, haben wir auch hier im Podcast. Könnt ihr gerne mal reinhören. Dann lasst doch gerne mal reinhören, Jackie. Der Krigi als weltberühmter Detective in Criminal Intent.
Wann warst du zum letzten Mal auf Schatzsuche?
Noch nie, um ehrlich zu sein.
Geo-Versteckspiele. Die Spieler verstecken irgendwo einen Preis und ein Logbuch. Dann muss man die genauen Koordinaten zusammen mit einem Hinweis oder einem Rätsel ins Web stellen. Wenn ein Mitspieler das Versteck findet, kann er den Preis mitnehmen. Er muss einen von sich hinterlassen und sich ins Logbuch eintragen.
Das muss ein Preis sein, den sie gefunden hat.
Und diese Fische hinterlässt sie.
Hat sich im Harriman Park was ergeben?
Es müssen über 30 Verstecke sein.
Wie soll man da rauskriegen, bei welchem sie war? Hier, 12 Inches für einen Zahnarzt. Das ist eine Brücke. Fußbrücke. Hier ist es.
Dann fangen sie sich keine Zecken ein.
Das lief schön. Immer rauf und runter in meinem Kinderzimmer.
Ja, das läuft es ja jetzt noch immer am Wochenende.
Ja,
wird immer noch gesendet.
Ja. Das am Wochenende immer in der Früh, keine Ahnung, wie viele Folgen. Und ja, wenn ich nicht schlafen kann, dann gucke ich dann tatsächlich auch mal da rein.
Ach wirklich? Schaust dir so eigene Sachen gern an, wo du selber mitgesprochen hast?
Gern wäre jetzt übertrieben, aber ich habe auch kein Problem damit.
Ja, es gibt eben ja manche Sprecher, die sagen, oh nee, ich kann mir das dann überhaupt nicht mehr angucken danach. Aber das ist interessant, ja.
Nee, also gerade wenn ich an etwas hänge, dann habe ich so überhaupt kein Problem. Es gibt natürlich das eine oder andere, wo ich mir dann sage, wäre auch schön gegangen, aber ansonsten habe ich kein Problem damit.
Aber ist ja auch eine Art Qualitätskontrolle, oder? Wenn man immer wieder mal selber hört, was man da so macht.
Absolut. Ich glaube auch, daran lernt man für sich selbst einfach, dass man eben, weil ich habe jetzt hier gehört, gut, es liegt natürlich daran, dass ich jetzt doch noch mal 18 Jahre älter bin, aber da klinge ich schon manchmal ein bisschen sehr jung.
Ja gut, bist ja auch ein bisschen jünger, ne?
Ja.
Krischi, wirst du eigentlich oft auf Detectives besetzt oder kommt mir es nur so vor, dass die Aufnahmeleiter dich da gern in der Detective-Schublade drin haben?
Ich suche selbst noch die Schublade, in der ich bei den Aufnahmeleitern stecke, weil das ist für uns Regisseure oftmals gar nicht so leicht, an Rollen zu kommen, weil die meisten Aufnahmeleiter leider Gottes eben sagen, du, der macht Regie, das ist uns zu riskant, dass der da Regie macht, während wir dringend aufnehmen müssen. Was ich immer absolut verstehen kann, aber es genauso schade finde.
Wie vereinst du das dann? Hast du einen Tag in der Woche, wo du sagst, da spreche ich nur? Oder wie kriegst du das hin?
Nee, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Weil ich habe ja auch This Is Us sprechen dürfen, jetzt mittlerweile 6 Jahre. Und das war auch eine etwas größere Rolle, wo Beatrix, die ja auch schon bei euch war, mich waghalsig besetzt hat. Und es ist immer gegangen. Es hat immer funktioniert. Irgendwie gibt es immer eine Möglichkeit, da mal einen halben Tag doch mal ausfallen zu lassen, falls ich in der Regie bin. Oder wenn es jetzt weniger Takes sind, dann war das Team so wunderbar und hat gesagt, du, dann lass uns ein bisschen später anfangen und wir machen dann einfach Regie von 18 bis 20 Uhr.
Würdest du sagen, du sprichst lieber oder machst du lieber Regie? Gibt es da eine Präferenz oder ist es eben genau die Mischung?
Es ist genau die Mischung. Ich spreche sehr gern, aber ich liebe das Regie führen, weil ich mich immer so daran ergötze, mit Leuten wie euch zu arbeiten und etwas zu erarbeiten und so nah wie möglich am Original zu sein, aber doch wieder mit den, was mir immer wichtig ist, eigenen deutschen Freiheiten und da etwas, einfach eine deutsche Fassung und nicht eine ins Deutsche getragene Übersetzung einfach zu machen des Films.
Jetzt werden wahrscheinlich viele fragen, was meinst du mit deutsche Freiheiten?
Naja, man betont im Deutschen einfach manchmal anders. Mhm. Und der eine oder andere Regisseur besteht dann auf, nee, der geht doch da hinten hoch. Dann sage ich, aber das, wenn ich das im Deutschen mache, dann macht man, also das macht man im Deutschen einfach nicht. Doch, der macht das aber, macht das. Und ich finde, das nimmt zum Dialog oftmals den Drive. Und ich möchte ganz gern, dass sich die Leute immer zurücklehnen und sagen, ja, das sind in Anführungszeichen Deutsche, die sich unterhalten und nicht rausgerissen werden durch eine merkwürdige Betonung oder, gut, ich will mich nicht freisprechen, auch das passiert mir natürlich manchmal, aber absolut, dass die sich einfach zurücklehnen und sagen, ja, kann man sich gut ansehen, freut mich.
Wie bereitest du dich auf so einen Regietag vor? Hast du da irgendwie Rituale oder wenn so ein Film reinkommt, jetzt eben wie The Menu, wie erarbeitest du für dich, wie das am Ende klingen soll?
Na, erstmal schaue ich ihn mir mindestens einmal an und lass ihn gern auch mal erstmal wirken. In dem Fall, also bei The Menu, war ich erstmal ziemlich geflasht, weil der fängt an wie ein relativ normaler, ja, ich sag mal, Pille-Palle-Film. Und auf einmal nimmt der so Fahrt auf und die Musik ist so unglaublich präzise gesetzt. Da konnte ich gar nicht gleich anfangen, den zu schreiben, sondern musste mich tatsächlich erstmal eine Nacht drüber vergehen lassen. Und dann setze ich mich hin und fange an zu schreiben. Und während des Schreibens kommen mir dann meistens die Gedanken zu den Besetzungen. In dem Fall hatte ich 3 Festbesetzungen aus Berlin. Und zu den anderen darf ich mir dann einfach meine eigenen Gedanken machen. Und es ist immer toll, wenn mir das relativ schnell gelingt, weil wenn ich schreibe, ich dann immer schon weiß, wie wird es klingen und was kann er? Kann er schnell sprechen? Wie du, Bene, zum Beispiel. Da weiß ich, da kann ich auch ein bisschen mehr reinpacken und es klingt trotzdem authentisch. Und bei dem einen oder anderen älteren Kollegen versuche ich dann eher was rauszunehmen, weil ich weiß, er klingt wahnsinnig gut. Nur mit dem Schnellsprechen hat das nicht ganz so. Und ja, bei dir wusste ich es eben auch schon relativ schnell, Bene, dass du mir die eine Rolle sprichst. Und dann hast du mich praktisch durch die Tage begleitet, während ich geschrieben habe, weil ich dich dann immer im Ohr habe.
Ja, das ist total, also aber klar, eine total gute Vorstellung, weil du kennst uns alle natürlich wahnsinnig gut und weißt genau, okay, das kann er vielleicht nicht so gut und dann packst du einen Text direkt rein. Kann man natürlich nur machen, wenn man die Bücher selbst schreibt. Und du schreibst, glaube ich, für fast alle Projekte, bei denen du Regie führst, tatsächlich deine Bücher auch selbst, oder?
Das ist mir grundsätzlich am liebsten. Ich hatte schon Produktionen, wo ich mit den Büchern nicht glücklich war und eigentlich niemand glücklich war. Und das ist dann so anstrengend, sich durch so einen Tag zu schleppen, weil du nur am Überlegen bist, okay, das sagt man nicht. Was? Okay, lass mich ganz kurz überlegen. Und ich bilde mir ein, relativ schnell im Studio zu sein, dass mir was Synchrones und Passendes einfällt. Aber es zehrt. Es zehrt unglaublich. Deswegen gehe ich mit meinen eigenen Büchern ins Studio. Und ich bin ja auch jemand, wenn du, Jackie, jetzt sagst, würde man das so sagen? Also ich habe jetzt im Kopf Formulierung XY, lasse ich mir das immer gern durch den Kopf gehen, weil ich finde immer, es gehören alle im Team zusammen und ich habe letztendlich dann natürlich die Entscheidungsgewalt und sage im Zweifelsfall, ich glaube, wir wollen irgendwo anders hin oder gefällt mir nicht so gut. Aber mir ist es ganz wichtig, dass alle im Team immer das Gefühl haben und das glaube ich auch zu vermitteln, dass sie jederzeit sagen können, kommt mir komisch vor, können wir da mal überlegen.
Absolut, das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich finde, das ist genau auch das Schöne, wenn man bei dir im Studio bist, dass du einfach so eine Atmosphäre schaffst, dass man wirklich auch weiß, man kann da jetzt was sagen. Weil es gibt auch ja manchmal in anderen Studios, wo du schon denkst, ah, okay, egal was ich sage, kommt sowieso nicht durch. Und dann ist man auch so ein bisschen resigniert. Dann stehst du halt vor dem Mikro und machst halt so dein Ding. Und das finde ich das Schöne, dass es wirklich so eine Teamarbeit ist. Und egal, ob es jetzt Cutter, Tonmeister, Sprecher, wir sind alle ein Team und sind irgendwie auf einer Ebene und wir schaffen da zusammen ein Produkt. Das finde ich, genau diese Atmosphäre kommt bei dir total rüber.
Schön. Schön, danke, dass du das so empfindest.
Regie, wir reden oftmals auch in dem Podcast darüber, ja, das Buch war schlecht und das hat wieder nicht gefallen. Kannst du mal sagen, was kann denn, also für jemanden, der nicht aus der Branche ist, was heißt denn, das Buch ist schlecht? Was gibt's denn da so für absolute No-Gos oder wo du sagst, oh, da sträuben es mir wirklich, also da zieht es mir die Zehennägel hoch, wenn ich das schon wieder lese. Was sind denn da so die Super-Fails?
Das ist schwierig, weil es gibt ja so mannigfache Möglichkeiten, Scheiße zu bauen. Aber mir ist persönlich immer das Deutsche einfach wichtig, dass das ein vernünftiges Deutsch ist und manche verdrehen dann einen Satz so, dass er zugegebenermaßen synchron ist, aber das ist kein deutscher Satz. Das würde einfach ein normaler, sage ich jetzt mal als Beispiel, 28-jähriger Teenager vermutlich nie sagen. Und ich sag dann auch immer, im Original sagt er ja auch einen Satz, den er sagen würde. Warum sollten wir uns jetzt hier verbiegen? Und es gibt immer eine Möglichkeit, einen Satz leidlich synchron. Synchron ist ja immer eine Annäherung an das Original. Und ganz ehrlich, wenn es schön klingt, das habe ich so oft mitbekommen, habe mich auch mit vielen Leuten unterhalten, wenn es schön klingt, ist der Mund vergessen, dann zählt die Geschichte. Und je merkwürdiger Formulierungen sind, desto mehr wundert sich auch meines Erachtens der Zuschauer und schaut noch genauer hin, was redet der, was will der uns sagen?
Ja, vor allem veränderst du ja dann auch teilweise den Charakter. Also wenn du jetzt einem 28-Jährigen irgendwas total Hochgestochenes in den Mund reinlegst, sagst du, naja, super synchron, aber das stößt dir dann natürlich auf. Also du veränderst damit natürlich auch den Film so ein bisschen.
Ja, absolut. Also man muss auch auf die eigenen einzelnen Charaktere eingehen, die ja auch geschaffen wurden, um diese Geschichte zu erzählen. Und wenn das zu sehr am Ziel vorbeigeht, dann ist einfach eine Konfusion, dann funktioniert das Ganze einfach nicht, das ganze Konstrukt des Films.
Ja. Regie, wir waren schon bei House of the Dragon, wir waren bei Criminal Intent. Ich würde gerne mal die Rolle rückwärts machen und mal zu den Anfängen von deiner Karriere gehen. Mhm. Wann war dir klar, ich will irgendwas mit Schauspiel machen?
Das fing ganz, ganz früh an. Also ich habe schon... Vor meinen Eltern mit 6 Emil Steinberger Parodien gemacht, weil ich den so lustig fand damals. Das ist dieser Schweizer Kabarettist.
Gibt es da noch Aufnahmen dazu? Die wollen wir bitte sehen.
Leider nicht.
Schade.
Aber da haben meine Eltern eben auch schon gewusst, vermutlich geht es in die Richtung. Mein Vater hat noch immer versucht, mich auf dem Boden der Tatsachen zu halten und wollte dann, dass ich Volkswirtschaft studiere. War irgendwie keine so gute Idee, weil ich bin dann zwar kurz mal hin, aber ich habe diese Menschen gesehen und wusste, damit kann ich mich nicht identifizieren. Also das funktioniert nicht. Und da ich ein sehr schlechtes Abitur hatte, bin ich bei Theaterwissenschaften eben nur auf mit meinen 3,4, was ich ja als Durchschnitt hatte, auf die Warteliste gekommen. Und ich kam am zweiten Tag Volkswirtschaft nach Hause, da lag der Brief da, ich kann im Nachrutsch- oder Nachrückverfahren Theaterwissenschaften studieren. Und mein Tag war gerettet.
Und dein Papa war nicht so amused, oder?
Lustigerweise, der hatte gesagt, aber du studierst ja. Und lustigerweise war das dann kein Problem. Dem war wichtig, eine solide, in Anführungszeichen, Ausbildung.
Und wie lief das Studium ab, Theaterwissenschaften? Wo wird der Fokus darauf gelegt? Wie war so ein, erzähl mal bitte von so einem Tag, wie das ablief.
Es ist, wie soll ich sagen, es ist im Grunde wie ein Schultag. Also du erscheinst da, oh gut, es war natürlich Anfang der 90er. Weiß nicht, ob sich das jetzt bis heute noch so hinzieht, aber du bist in deine Vorlesungen gegangen, hast mal mehr, mal weniger verstanden und hast tatsächlich auch ja Hausaufgaben aufbekommen. Lesen Sie bitte Die Räuber, meinetwegen, und darum geht's dann in der nächsten Stunde. Und ich habe allerdings relativ bald gemerkt, das ist mir zu theoretisch, und habe erstmal nebenbei und dann voll die Schauspielschule besucht.
Hast du dir aus dem Theaterwissenschaftsstudium was mit rausziehen können für jetzt, also für deinen Job als Schauspieler, Synchronsprecher?
Dafür weniger, aber für den Job als Autor, denn ich hatte als Nebenfach Germanistik. Und ich glaube nach wie vor auch ein gewisses Steckenpferd dafür zu reiten. Und insofern ist das, glaube ich, gar nicht so blöd, sich intensiv mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen. Ich werde oft gefragt, ach Mensch, als Autor, da musst du ja super Englisch können oder Französisch oder sowas. Sag ich immer, nein, du musst super Deutsch können. Weil im Zweifelsfall kriegst du ja eine Rohübersetzung, die dir schon sagt, was die sagen, wenn du es nicht verstehst, wenn du einen japanischen Film hast oder so. Da musst du einfach mit dem Deutschen jonglieren können.
Hast du das Gefühl, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die da nicht so bewandert sind, was die deutsche Sprache angeht, aber trotzdem da auf dem Regiestuhl rumsitzen?
Ja, ich will, muss das jetzt nicht großartig vertiefen, aber es gibt mir definitiv zu viele Leute, die auf oder in einer Position sind, die in meines Erachtens einfach nicht zusteht. Weil du musst ja das auch alles erstmal erarbeiten. Ich habe ja auch erstmal 5 Jahre lang habe ich mir die Finger wund geschrieben. Viel reich und schön. Ich weiß nicht, wer von euch werten Zuschauern das noch kennt, aber das war eine Serie, die hat mich um den Verstand gebracht, weil die immer nur vorn zu sehen waren. Immer von vorn und möglichst der Mund auch noch kamerafüllend. Aber andererseits, ich glaube, da habe ich ein relativ präzises Checken gelernt. Checken nennt man das Synchronbuch schreiben.
Also würdest du schon sagen, die Voraussetzung ist erstmal, bevor ich mich in die Regie reinsetze, gibt ja auch viele, die uns hier zuhören, die vielleicht Bücher schreiben, noch mehr schreiben, noch mehr schreiben, noch mehr schreiben, bis man sich irgendwann wirklich hinten reinsetzt. Also ohne Bücher geschrieben zu haben, braucht man das nicht machen, oder?
Ich sage ja. Also es ist meine persönliche Meinung, dass das absolut dazugehört, beziehungsweise Voraussetzung ist, um vernünftig auch Regie führen zu können. Weil beim Schreiben fängst du ja auch erst mal an, diesen Film zu begreifen. Oftmals, was ich vorhin eben meinte mit The Menu, da sind natürlich, schaue ich mir den zwangsläufig im Original an. Und natürlich ist das ein oder andere, was ich nicht ganz verstehe. Und wenn du schreibst, da begreifst du erst mal die Tiefe des Ganzen. Und das sind alles so Voraussetzungen, die du dir erarbeiten musst, um sie wirklich dann auch umsetzen zu können als Regisseur. Und je länger du das machst, desto mehr Routine bekommst du darin. Und es kommt natürlich auch immer, was ich vorhin schon hatte oder was wir vorhin schon hatten mit dem mit Fremdbüchern im Studio sein, dann lass es ein Scheißbuch sein und du hast selber erst 2 Folgen Manga geschrieben und plötzlich sitzt du da und ach nee, das funktioniert nicht. Was würdest du denn da sagen?
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist auch, wenn du da am Mikro stehst und dann merkst du hinten, der Regisseur oder Regisseurin, die hat einfach, also der Cut sagt, hey, nee, können wir so nicht machen, ich brauche einen neuen Text. Und dann kommt da nichts. Und dann sagen wir, nee, das müssen wir jetzt so aufnehmen. Das ist total demotivierend. Und dann weißt du irgendwie, na, du nimmst jetzt gerade totalen Scheiß auf, der einfach kacke aussieht, weil man einfach letzten Endes keinen besseren Textvorschlag hat. Also das ist dann natürlich auch demotivierend, ja.
Ich hatte mal ein wundervolles Erlebnis. Ich habe vor 25, 27 Jahren eine Kinderserie gemacht, Barney, der Plüschdinosaurier. Und sitze im Studio mit Fremdbüchern, weil ich es einfach nicht geschafft habe, die selbst zu schreiben. Und ja, wir sitzen alle im Studio und sehen uns den ersten Take an. Und er reimt sich. Und ich schaue ins Buch. Da reimt sich nichts. Dann kannst du den nächsten Take mal ablaufen lassen. Take 2. Reimt sich im Buch nicht. Da habe ich gesagt, diese Folge stellen wir zurück, die mache ich nochmal. Das empfand ich als eine solche Frechheit, es noch nicht mal es kann ja sein, dass jemand sagt, damit bin ich überfordert. Aber das einfach abzugeben und die Leute ins Studio gehen zu lassen, finde ich mutig.
Dann sag's einfach, ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mir fällt da nichts ein oder ich brauche Hilfe, ja, aber sowas einfach, ja, so, ach, merkt ja bestimmt keiner.
Hat er das gar nicht kapiert, dass sich da was reimt im Original? Hat er gar nicht gecheckt vielleicht?
Oder so, ja.
Grischi, nimm uns nochmal mit bitte in die Schauspielschulzeit. War das dann so die Erfüllung deines Traums, so wie du gedacht hast, genau das, das ist genau das, was ich jetzt brauche?
Absolut, absolut. Auch die Sprecherziehung habe ich sehr genossen, weil ich habe tatsächlich vor Jahren hat mir ein Freund mal eine uralte Aufnahme und ich habe tatsächlich, ich bin ja gebürtiger Berliner, bin zwar seit 75 in München, aber ich habe tatsächlich eher einen münchnerischen Akzent gehabt. Immer IG-Endungen und so weiter vor mich hin, auch König. Bei alten
König.
Bei alten Theateraufführungen und sowas, die es auf Video gibt, kommt es auch noch vor. Und da war ich so dankbar, dass mich jemand von dieser Fessel befreit.
Ja, mega. Hattest du denn damals überlegt, also auch in die Schauspielrichtung vor die Kamera zu gehen oder hattest du schon im Hinterkopf, ich will in die Synchronrichtung gehen?
Da ich damals auch schon im Synchron, ja, nicht angekommen war, aber zumindest mein C schon mal drin hatte.
Inwiefern?
Ich bin mittlerweile seit, ich glaube, 43 Jahren mit Matthias von Stegmann befreundet. Wir waren zusammen in der Schule und haben viele gemeinsame Theaterprojekte gestemmt. Und er hat irgendwann, es war 1987, hat er gesagt, weißt du was, komm doch einfach mal mit ins Synchronstudio. Weil er ist ja so ein ausgemachtes Synchronkind, hat schon bei Die Bären sind los und Unsere kleine Farm gesprochen und so weiter. Und habe ich gedacht, oh, klar, cool. Und bin mitgegangen und da hat Madeleine Stolze Regie gemacht. Es war so eine Zeichentrickserie. Und cool, wie Madeleine ist, hat sie gesagt, du, da ist einer, der hat 3 Takes. Willst du da mal probieren? Und ich, ach du liebe Scheiße, ja klar. Und mit Zeichentrick, da habe ich mich wohlgefühlt und Madeleine trägt einen ja auch so ein bisschen durch die Takes und ja, war ein schönes Arbeiten dieser oder Erarbeiten dieser 3 Takes und das hat den beiden, sprich Matthias und Madeleine, auch den Mut gegeben zu sagen, du, wir empfehlen dich gern für Ensemble und solche Sachen, damit du ein bisschen Erfahrung sammeln kannst. Und so ging das Ganze überhaupt erst los.
Ging da für dich ein Licht auf? Also hast du gemerkt, so Mensch, das ist ja eine Welt, die könnte mein Leben sein ab jetzt,
absolut,
ab sofort.
Absolut. Ich habe also auch, weil ich ja, wie ich vorhin schon sagte, viel Schultheater, aber Theater gespielt habe, wusste ich nicht viel über Synchron und habe gedacht, ja gut, dann wird halt gesprochen. Aber da habe ich eben festgestellt, was das doch für ein präzises Arbeiten ist. Es ist nicht einfach nur sich hinstellen und Text aufsagen, sondern da müssen so viele Parameter stimmen, dass das wirklich eine Aufgabe ist, ein Beruf. Und der hat mir so viel Freude gemacht, dass ich sehr, sehr dankbar war, sowohl Matthias als auch Madeleine, dass die mir damals diese Chance offeriert haben.
Wann ist denn damals die Entscheidung gefallen, ich konzentriere mich jetzt aufs Synchronbusiness und bin nicht mehr auf den Theaterbühnen oder als Schauspieler unterwegs?
Das war tatsächlich schon während oder so zum Abschluss des der Schauspielschule, weil ich habe immer wieder mitbekommen, dass dann Leute, ich muss nach in den 80 Kilometer entfernten Ort abends immer fahren, um für 45 Mark eine Rolle zu spielen, aber Hauptsache spielen. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, dass ich kann was und dafür möchte ich aber auch bezahlt werden vernünftig. Und das habe ich, also man kann eben sagen, das Synchron hat einen ein bisschen verdorben, aber in meinem Fall, ich bin immer glücklich gewesen mit dem, was ich mache. Und ich habe schon den einen oder anderen Kollegen im Studio gehabt, der eben von einer Tournee kam oder wie auch immer. In den seltensten Fällen war es so, dass die, ach Mensch, war das prima, sondern meistens, ach Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Und insofern, denke ich mal, habe ich mit dem Synchronfach mein Fach gefunden.
Jetzt hast du ja einen Sohn, einen wunderbaren, den Benjamin, zusammen mit Natascha Geißler, die wir auch schon hier bei uns im Podcast hatten.
Ja.
Der ist ja nun Schauspieler und Sprecher. Das heißt, da konntest du ja gar nicht anders sagen als, klar, Junge, mach es, oder? Also auf dem das auszureden, bei den Eltern schwierig.
Ja, ja, absolut. Ich der war auch immer auf der Schauspielschule, auf der Schauspielschiene. Und ich war mal ganz irritiert, weil er noch während der Schulzeit, da sollten sie ein Praktikum machen. Und ich hatte ihm gesagt, du, ich kann dir anbieten, in der FFS kannst du sicher ein Praktikum machen, ist kein Problem. Und er sagte, ja, ich überlege noch. Und dann kam er irgendwann ins Wohnzimmer und meinte, ich würde gern ein Praktikum bei der Feuerwehr machen.
Hä?
Aha.
Ja, okay.
Bis wir drauf gekommen sind, dass Benjamin gerade eine Serie, die ich gemacht habe, rauf und runter geguckt habe, Rescue Me. Und ich musste so lachen, weil er musste selbst dann lachen, weil er eben gedacht hat, ach, das ist eigentlich ganz cool bei der Feuerwehr. Da muss ich mal reinschauen, wo ich ihm dann auch gesagt habe, ich glaube, das ist anders bei einer deutschen Feuerwehr als dieses völlig chaotische Wahnsinnsleben, das die bei der wunderbaren Serie Rescue Me geführt haben. Und er ist dann in die FFS.
Sehr schön, wirklich eine wunderbare Serie. Hören wir gleich mal rein. Aber vorher, lieber Grigi, haben wir einen kleinen Gruß für dich.
Hä? Hallo Papa, es ist circa 3.30 Uhr. Ich komme gerade von einer Geburtstagsfeier. Und auf dieser Geburtstagsfeier habe ich zufällig von dir erzählt und von den besten Geburtstagsgeschenken, die ich jemals bekommen habe, würde ich sagen. Und das waren die Hörbücher, die du mir damals eingelesen hast. Das waren das wilde Pack und Kenny und der Drache. Ich weiß es noch ganz genau, weil ich diese CDs rauf und runter gehört habe, bis sie geglüht haben. Und ich finde, das sagt ja eigentlich schon alles über dich als Vater und als Sprecher, dass du dich quasi zusätzlich zu deinem Alltag, den du ja sowieso schon den ganzen Tag im Studio bestritten hast, auch noch in deiner Freizeit zurück ins Studio begeben hast, um mir diese wunderbaren Hörbücher einzulesen. Also danke für diese Erinnerung. Und natürlich auch danke, dass du und Mama mich so früh mit diesem Beruf in Kontakt gebracht habt. Denn ich mache ihn immer noch sehr gerne. Und es war ja auch meine erste Erfahrung mit dem Schauspiel überhaupt. Also sind logischerweise auch alle anderen tollen Dinge, die ich so außerhalb vom Synchron auch in der Schauspielwelt erlebt habe und erlebe und erleben werde, irgendwie auf diesen Funken zurückzuführen, der da damals dank euch übergesprungen ist. Und ja, danke dafür. Danke auch für den Rest. Einfach mal danke, generell mal danke. Und ja, habe ich noch was vergessen? Bedanken wollte ich mich noch. Naja, mache ich nächstes Mal.
Ja, doch, witzig. Mein Sohn.
Ja. Ja, das ist er.
Danke an der Stelle.
Ja. Ja, war echt ein super Typ, der gerade richtig Karriere macht, auch als Schauspieler, ist ja bei Bibi und Tina ein richtiger Mädchenschwarm. Da ist er gerade unterwegs, ne? Auch im Kino und in der Serie.
Ja, absolut. Also ich finde auch, er macht das ganz, ganz großartig. Also der hat so ein natürliches Empfinden für Situationen und kann mit Worten umgehen und hat zwischenmenschlich unglaublich viel drauf. Und mir bleibt ja als alter Mann nicht viel anderes übrig, als ihm einfach alles, alles Liebe zu wünschen. Losgelassen habe ich ihn, nur soll er fliegen.
Wie stolz bist du da als Papi, wenn du dann wahrscheinlich mit Benjamin und mit Natascha zusammen ins Kino gehst und ihn dann da ja auf dieser riesen Leinwand siehst?
Ja, brutal stolz. Also das ist einfach, ich habe oftmals schon die Frage gehört, ja, erfüllst du dir jetzt mit deinem Sohn eigentlich einen Traum, den du dann nicht gelebt hast? Musste ich auch schwer drüber nachdenken, aber ich sage mal nein. Weil also diese Selbstverständlichkeit, die der in jungen Jahren schon hat, dieses lockere Rangehen an etwas, das hatte ich damals nicht. Das weiß ich noch. Also da war ich deutlich verkrampfter. Und insofern hätte ich diesen Weg vermutlich niemals so schön hingekriegt, wie Benjamin das jetzt macht.
Gibt's denn oder gab's manchmal die Situation, dass Benjamin zu dir gekommen ist und sich irgendwie Tipps von dir geholt hat?
Sehr, sehr selten. Also er hat ab und zu mal was gefragt, aber der macht ganz viele Sachen mit sich selbst aus. Und auch wenn wir zusammen mal, haben wir früher, als er noch bei uns gewohnt hat, hat er viel E-Casting-Angebote dann bekommen. Und wir haben dann ein E-Casting erarbeitet. Und da waren schon ab und zu Sachen, wo ich gesagt habe, da würde ich mal, ich glaube, es ist besser, wenn und so weiter. Also ich glaube, er hat eine ganz genaue Vorstellung von dem, was er möchte. Und er ist jetzt nicht taub auf dem Ohr, aber leicht schwerhörig.
Auf dem Papa-Ohr, okay.
Chrissy, und Rescue Me wurde angesprochen. Hm. Benjamin fand die Serie toll. Ich auch bin befangen. Ich bin ja eine von den schönen Rollen da drin. Sean hieß er. Mhm. Und ich weiß noch, fangen wir mal so an, das war ja ein unfassbarer Cast.
Ja.
In der Scala Media aufgenommen, damals noch in Unterhaching im altehrwürdigen Studio. Ecki Belle mit dabei, in der absoluten Hauptrolle. Dann helf mir mal bitte, Tobias Lelle war mit dabei, Stefan Günther. Mhm. Du hast eine der großen Rollen gesprochen. Und ich weiß noch, ich war damals echt nicht glücklich beim Radio. Ich habe da die Morningshow moderiert bei Radio Energy und das war meine erste Zeit. Ich habe es ja zweimal gemacht und das hat mir alles nicht gefallen. Irgendwie, das war keine gute Zeit. Ich war auch ein bisschen, glaube ich, überfordert, war zu jung und so. Und ich war mal so froh, aus diesem Sender rauszukommen. Und ich wusste, ich habe den ganzen Nachmittag mit dir zusammen, du hast Regie geführt eben auch,
yeah.
Rescue Me. Das war für mich dann, da ging mir das Herz auf. Und die Serie ist wirklich der Knaller. Aber auch wirklich harter Tobak. Wir hören jetzt mal rein. Der Chrissy, du hast ja Franco gesprochen. Und jetzt hören wir mal rein, weil die Dialoge waren schon immer, die hatten es in sich.
Weißt du was?
Was?
Dir würde ich es besorgen.
Oh, interessant.
Augenblick, um wen ging es nochmal?
Heather Mills McCartney, die Ex vom Ex-Beatle Paul.
Ja. Mit der würde ich es auch machen.
Ehrlich?
Oh, ja, Mann.
Obwohl sie nur ein Bein hat?
Könnte ein Vorteil sein, finde ich.
Ein Vorteil.
Du könntest eine Stellung ausprobieren, die noch nie da gewesen ist. Okay, hör zu. Sie liegt auf der Seite, also auf der mit dem Bein. Du setzt dich auf dieses Bein und besorgst es ihr von der Seite, ohne dass das andere lästige Bein im Weg ist.
Was ist mit dem Stumpf?
Nicht drüber nachgedacht. Hä? Scheiße.
Habt ihr die Formulare ausgefüllt?
Schon fertig, Jerry.
Ich bin auch dran, Chief. Aber ich hab's gleich.
Seit wann heißt du Kenneth Mills McCartney?
Darf ich mal?
Oh Mann.
Ist ja großartig. Oh Gott, da gab es bestimmt viele Lachflashs im Studio, oder?
Absolut, ja. Schade, dass es keine Szene mit Bene war, weil Bene hat ja auch einen großartigen Charakter, so einen brutalsten Schusselkopf, wundervoll gesprochen. Also da haben wir sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und ich persönlich finde nach wie vor, dass ProSieben damals einen Riesenfehler gemacht hat. Diese Serie wurde nie in Deutschland gezeigt.
Was echt verrückt ist, weil die wirklich von vorne bis hinten großartig ist. Und ich erinnere mich, das war so die letzte Zeit, wo wir noch mit mehreren Leuten im Studio waren.
Absolut, genau.
Es wurde überall schon geixt, aber da haben wir, ich stand mit Ecki noch im Studio und mit Stefan Günther und mit Manuel Straube und so weiter. Das war der Knaller. Wolltest du das so, Grigi, damals? Musstest du dich da durchsetzen oder wurde da noch gar nicht so durchgehend geixt? Ich glaube schon, oder?
Nee, da wurde noch nicht darüber geredet. Da war es einfach so.
Wir bekommen ja auch oft Fanfragen rein und mit einer der meisten Fragen ist, was war die lustigste Situation im Studio? Ist die damals bei Rescue Me aufgetaucht? Ich sag auch mal, ich selber könnte es überhaupt nicht beantworten, weil man das ja immer nicht mehr so im Kopf hat, aber vielleicht hast du ja eine im Kopf.
Nee, weil es ist wirklich, vieles entsteht ja auch aus Situationskomik. Die kann man dann erzählen, also nicht, dass ich jetzt ein Beispiel gerade hätte, aber die kann man erzählen, aber die begreift keiner, weil niemand weiß, was daran wirklich so lustig ist. Und jeder, der in dieser Branche ist, der begreift es. Ich war ja mal mit einer Tänzerin verheiratet und das war manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich dann erzählt habe, lalalalala, ist heute passiert und dann hat der ganz kurz vor vier noch und sie schaut mich dann so an. Was machen wir heute zu essen? Also. Ja.
Deswegen bist du ja jetzt auch wieder mit jemandem aus der Branche zusammen, ne? Mit der Steffi, mit der Lieben, die wir auch alle kennen.
Sehr, sehr glücklich seit mittlerweile 15 Jahren. Und bin sehr dankbar, dass ich zwei wunderbare Frauen aus dieser Branche kennen, lieben, lernen durfte.
Sprecht ihr dann abends oft noch über einen Job oder habt ihr da auch so ein Kodex, der sagt, nö, okay, also jetzt hier, wir kommen zu Hause an und dann quatschen wir da auch nicht mehr drüber?
Ach, es gibt eigentlich fast jeden Abend, würde ich sagen, irgendetwas. Es ist jetzt nicht immer was Lustiges, aber irgendwas zu besprechen oder dann ist tatsächlich was blöd gelaufen und so, aber der andere weiß halt immer genau, was gemeint ist. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Gut, kann man sich natürlich auch im Laufe der Zeit drauf schaffen, aber grundsätzlich finde ich das sehr schön, dass man so im Gleichklang ist.
Ja, das ist schon was anderes, wenn du, ich meine, Bene und ich, wir kennen es ja, ne, wenn du einen Partner hast, der nicht aus der Branche ist, dann dieses Thema ist natürlich dann nicht so präsent und genau solche Sachen, wie du eben, ja, und dann auf vier und hier und da, klar, das ist klar, kannst du das jemandem erzählen, aber es ist immer was anderes, wenn Bene und ich zusammen quatschen, dann hast du da halt gleich diese Connection, ne?
Absolut.
Grigi, was würdest du denn sagen, ist dein Lieblingsprojekt gewesen als Regisseur und als Sprecher? Als Sprecher hast du ja schon gesagt, Criminal Intent, als Regisseur?
Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt sagen, Rescue Me, definitiv, weil wir hatten da die eigentlich alle, den wunderbaren Ecki eingeschlossen, die Zeit unseres Lebens, finde ich. Also das war Wahnsinn, was wir da alles erlebt haben und was mich auch schon seit langen Jahren begleitet, ist Outlander. Die Serie liebe ich auch sehr und im Moment, die letzten drei Jahre, For All Mankind, finde ich auch so unglaublich toll, auch dank dir, liebe Jackie.
Oh, vielen Dank. Ja, es ist so schön. Es macht immer so Spaß. Ich freue mich echt immer, wenn ich dann sehe, ach cool, jetzt wieder Termin morgen bei Krischi. Habe ich schon gleich gute Laune, wenn ich ins Bett gehe.
Staffel 4 ist angekündigt.
Yay!
Aber verrat's nicht.
Nein, ich sag nichts.
Okay.
Und bei Outlander durfte ich auch wieder so einen Verrückten sprechen. Also Grischi besetzt dann immer auf so schöne Rollen, da bin ich immer ganz happy.
Ja, wobei ich auch immer gern mal versuche, gegen den Strich zu besetzen, weil ich das immer denke, das ist so interessant für den Schauspieler dann auch mal. Ich bin damit auch schon gescheitert, weil es dann doch nicht ging oder der Schauspieler dann doch überfordert war oder ich zu viel wollte, wie auch immer. Aber ich finde das immer auch ganz interessant, mal ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Ja. Weil das sonst Bene Gutjahn, der schnell sprechende, lustige Kerl, ja, aber warum nicht auch mal einen depressiven Priester?
Klar, sicher, ja, das ist ja das, ja, total. Das meinte ich eben von, deswegen ist es ja auch total schön, dass du anscheinend nicht in der Schublade drin bist als Sprecher, oder?
Ich glaube nicht. Also eine Zeit lang war ich es tatsächlich und leider Gottes immer zu alt, wenn ich dann ins Studio gegangen bin. Gut, ich war 45 damals und gehe ins Studio und ein weißhaariger, mit Sicherheit 70-jähriger Pfarrer. Ja, aber du hast doch so eine schöne Stimme.
Nicht dein Ernst.
Ja, da habe ich gedacht, naja, aber ich glaube schon, dass man das Alter hört. Also dass ich eben keine zumindest 60 oder 65 bin mit 45 damals.
Regie, wie ehrlich sollte man in der Regie sein, wenn du da jemanden hast, eine Sprecherin, Sprecher, und die kann es einfach noch nicht so gut oder sie liefert nicht genau das ab, was du eigentlich möchtest. Da sagst du schon, was Sache ist, oder?
Ich finde es immer eigentlich am fairsten. Also gerade bei vielen neuen Gesichtern, die man in der Branche sieht, die werden dann von irgendeiner Seite dann gepusht mit diesem berühmten du hast doch so eine schöne Stimme. Und irgendwie schaffen sie den Weg dann zur Aufnahmeleitung und dann werden sie auch ausprobiert im Studio, was ja grundsätzlich völlig in Ordnung ist. Aber dann nehme ich mir auch das Recht heraus zu sagen, da fehlt's noch weit. Oder du solltest versuchen, dir das G abzugewöhnen, eben da, also das eher Hochdeutsch als Bayerisch zu sprechen, hilft im Synchron. Und ich finde es immer ganz wichtig, ehrliche Töne genauso, aber ich meine darüber, dann freut ihr euch umso mehr, wenn ich da hinten lachend zusammenbreche, weil ihr einfach einen Take so super hingekriegt habt. Das ist ja auch ehrliches Feedback.
Absolut. Mhm. Und es ist ja auch wichtig, es bringt dich ja nur weiter, weil es bringt dir ja nichts, wenn du nach Hause gehst, oh super, ich bin auf der Rolle drauf und dann schaust du dir vielleicht den Film an und merkst dann, oh ja, anscheinend haben die das nochmal neu aufgenommen.
Das ist das Furchtbarste. Ja.
Sind da mal Tränen geflossen bei dir im Studio, weil irgendjemand das nicht ausgehalten hat, das Feedback? Oder war jemand mal total böse, hat gesagt, nein, das sehe ich komplett anders?
Nee.
Oder wie war das?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, ich habe auch beruhigende Art. Also ihnen zu sagen, dass es nicht an ihnen liegt, dass sie scheiße sind oder so, sondern einfach nur, dass es im Moment dafür nicht reicht. Und ihnen dann den einen oder anderen Tipp noch mitgebe. Also Tränen habe ich noch nie erlebt. Wenn ich ganz kurz eine ganz kurze Geschichte erzählen dürfte. Ich hatte jemanden besetzt auf eine Rolle in einer Jugendserie und der musste eben total verrückt sein. Und dann habe ich jemanden besetzt und habe gesagt, naja, vielleicht kann er das. Und er konnte es nicht. Wir haben 5 Takes innerhalb von 20, 25 Minuten es immer wieder versucht. Es ging nicht. Ich bin dann hin und habe gesagt, sei mir nicht böse. Du bist es nicht. Das haut nicht hin. Und der, meinst du wirklich? Komm, ich probiere noch 2. Okay, probieren wir noch 2. Da hat er nochmal irgendwas versucht. Und ich habe, nein, es hat keinen Sinn. Und habe ihn freundlich, aber bestimmt hinausgebeten. Da die Rolle nun, 50 Takes war, habe ich gesagt, du, weißt du was, ehe wir jetzt das alles zurückstellen und sowas, spreche ich den schnell, weil ich hatte keine andere Rolle in der Serie und habe gesagt, komm, mach ich schnell. Stell mich ins Studio, fange an zu sprechen und funktioniert auch alles, take, 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 take. Dann schaue ich mich ganz kurz mal um in die Regie, sitzt der Kollege, der hat sich dann wieder reingeschlichen und schaut mich an und ich schaue ihn an. Aber ich fand es dann auch sehr großartig, weil er hat auf das Talkback gedrückt und gesagt, jetzt weiß ich, was du meinst. Und das fand ich dann wieder schön.
Cool. Ja, ich glaube, das ist es ja auch gerade bei den Sprechern, dass man sich auch mal wieder hinten reinsetzt. Das war natürlich jetzt in der Corona-Zeit auch alles nicht so möglich, aber auch eben zu sehen, wie machen das denn andere Sprecher? Und einfach wie beim Schreiben, 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 bis du irgendwann in der Regie bist, und beim Sprechen auch einfach zugucken und sehen, wie machen es die anderen und welche Betonungen sind möglich und wie gehe ich aus mir raus? Das war für mich damals, als ich klein war, ein totaler Aha-Effekt zu sehen, dass die älteren Schauspieler einfach vorm Mikro stehen und sich bewegen und das alles mitmachen, was der Schauspieler eben da auch macht. Ja?
Ja.
Und wenn du das natürlich nicht weißt, dann stehst du da drin und wunderst dich, warum du die Emotion nicht so drauf bekommst.
Absolut. Ich empfehle das auch immer wieder. Oder wenn mich jemand fragt, sage ich mittlerweile auch wieder gern, ja, komm vorbei, schau es dir an. Weil ich habe das bei einem jungen Kollegen, der eben so ein Synchron-Fan war und dann auch auf die Schauspielschule tatsächlich gegangen ist. Aber der wollte Synchron. Der Synchron war sein Ein und Alles. Und den habe ich dann gebeten, komm ins Studio. Und der hat mich über Monate immer wieder begleitet. Halbe Tageweise, manchmal ganze Tage. Hat zugeschaut. Und hat dann eben auch gesagt, weißt du, ich glaube, ich habe schon nach dem vierten Tag angefangen, selbst drüber nachzudenken, wie würde ich es jetzt machen? Ah, okay, der macht es genauso, oder ah, der macht es ganz anders. Okay.
Ja.
Und du lernst da hinten einfach wahnsinnig viel nochmal. Und das ist für mich einfach das Beste, um synchron zu lernen.
Welchen Tipp würdest du jungen Sprechern oder Sprechern mitgeben, die Fuß fassen wollen in der Branche? Es gibt ja alles mögliche, Synchron, Kurse und sonst was. Wenn man jetzt nicht gerade den Kontakt hat zu einem Krischi, der sagt, ja klar, setz dich hinten bei mir rein, wie kann man das angehen?
Es ist schwierig, weil
ja, genau.
Ich finde einfach so eine, mir ist vor allem die Sprechausbildung so wichtig, dass du eben auch mit dem Atem umgehen lernst. Weil das ist nun mal unser tägliches Geschäft. Mhm. Dieses Atmen lernen, Artikulieren lernen, das halte ich für das Allerwichtigste, um in diesem Beruf Fuß zu fassen.
Ja.
Schauspielerei, wunderbar. Also wer auch noch da sein Steckenpferd darin sieht, hilft mit Sicherheit, aber wie gesagt, ich glaube, Sprecherziehung ist das A und O, um im Synchron erstmal zumindest den Fuß in die Tür reinzukriegen.
Jetzt wollen wir auch noch mal reinhören, wie es bei einem richtigen Profi klingt. Du sprichst ja seit 2012 die Rolle von Dean Pelton in der Sitcom Community. Ja, da würde ich gerne noch mit dir reinhören. Das ist ja ein lustiger Typ, ey.
Guten Morgen. Viele von Ihnen sind nun schon fast eine halbe Woche hier in Greendale und als Studienleiter vermittle ich anfangs gern ein paar Gedanken der Weisheit und Inspiration. Was ist das Community College? Nun ja, sicher ist Ihnen schon alles Mögliche erzählt worden. Sie haben gehört, es sei ein Loser College für zurückgebliebene Teenies, Uni-Abbrecher in den 20ern, geschiedene mittleren Alters und alte Leute, die ihren Geist noch etwas wach halten wollen, während sie schon im Abfluss zur Ewigkeit kreisen. Genau sowas haben sie gehört. Aber wie auch immer, ich wünsche Ihnen viel Glück!
Lustige Rolle, oder? Die hat Spaß gemacht.
Ja, die hat viel Spaß gemacht. Ja, der ist total durchgegangen. Also das ist ja noch ein sehr moderater Ausschnitt, den ihr da gewählt habt. Der ist ja abgedreht, sondersgleichen.
Ja. Macht dir sowas besonders Spaß, solche Rollen, die einfach total ausgeflippt sind? Oder kannst du das gar nicht so sagen?
Nee, kann ich nicht sagen, weil ich orientiere mich immer an dem Schauspieler. Wenn der Schauspieler etwas sehr gerade und sehr ehrlich spielt, dann freue ich mich genauso, wie wenn einer es wirklich schafft, mich zu begeistern und abzuholen, wenn der total durchdreht und ist dann natürlich entsprechend schwieriger für mich, ihm dann zu folgen.
Was sagst du zu der Rolle in WandaVision, den Taylor Hayward? Wie hat dir der gefallen? WandaVision war ja auch so eine Megaserie, wo wir auch irgendwie wochenweise immer aufgenommen haben.
Mhm. Den habe ich wahrgenommen. Aber das ist jetzt weder fand ich den jetzt großartig noch furchtbar. Das war zum Beispiel so eine Rolle. Ich wusste, das ist eine große Serie, aber das habe ich jetzt nicht besonders genossen, den zu sprechen, außer dass ich bei Paddy sprechen durfte. Das habe ich genossen, aber ansonsten nein.
Wollen wir überhaupt nicht reinhören, oder?
Wollen wir reinhören? Ist rein? Doch, wir hören rein.
Ja, sollen wir reinhören? Wenn Krischi schon sagt, oh ja, der lag mir jetzt nicht so am Herzen, ja?
Na gut. Hören wir rein.
Was man hat, hat man.
Das FBI ist in heller Aufregung wegen eines Vermisstenfalls oben in Jersey.
Ein Vermisstenfall?
Ich weiß, aber die haben eine unserer Kameradrohnen angefordert und ich brauche einen Aufpasser.
Tyler, Drohnen passen normalerweise auf mich auf.
Schon klar.
Hören Sie, wenn es darum geht, dass... Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Mir geht's gut.
Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber Sie haben Startverbot.
Wie bitte?
Nur terrestrische Missionen.
Das ist ein Scherz. Für wie lange? Wessen Idee war das?
Die Ihrer Mutter. Sie hat Bestimmungen implementiert für den Fall, dass verschwundenes Personal zurückkehrt. Ja, ich weiß, das ist nicht fair, aber es gibt auch einen positiven Aspekt.
Der da wäre?
Sie glaubte an ihre Rückkehr. Sie würden mir einen großen Gefallen erweisen mit dieser FBI-Sache, aber wenn Sie mehr Zeit benötigen...
Nein. Es kann losgehen.
Ausgezeichnet. Halten Sie mich auf dem Laufenden.
Wie aus einem Guss, ihr zwei.
Na gut, hat mir wohl doch mehr Spaß gemacht, als ich dachte.
Nochmal revidiert.
Sehr gut.
Krischi, ich habe gelesen, dass du in Eve und der letzte Gentleman mitgesprochen hast. Und da ist mir gleich mein Herz aufgegangen. Ich finde diesen Film ja so cool. Den könnte ich mir immer wieder anschauen.
Das hat eine solche Freude gemacht. Ich war ja nicht der Erste, der Brandon Fraser gesprochen hat. Aber es klingt ganz blöd, aber ich finde, wir sind so eins geworden. Auch als ich es mir dann angesehen habe, ich fand das toll. Und war dann echt richtig, nee, traurig trifft's nicht mehr. Ist eher angepisst, dass in der Mumie dann jemand anders ihn sprechen durfte.
Ja, das tut schon manchmal weh, ne? Wenn man sich so identifiziert mit dem Schauspieler und dann macht's doch wieder wer anders. Ärgerlich.
Absolut, absolut.
Mensch, wir könnten ewig weitersprechen. Wir haben noch so viel auf dem Zettel eigentlich. Harry Potter hast du noch mitgemacht und überhaupt, da hatte ich noch so viele Fragen zu House of the Dragon. Aber wir müssen langsam Schluss machen, lieber Krischi.
Überlänge haben wir schon, ja.
Wir laden dich einfach wieder ein. Das nächste Mal.
Okay, wir sehen uns nächste Woche.
Ja, genau. Krischi, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr schön.
Ich danke euch ganz herzlich. Ich habe es sehr, sehr genossen und freue mich auf eine persönliche Beäugung in Bälde.
Oh, das ist aber schön. Ich glaube, so ein schönes Schlusswort hatten wir noch nie. Eine persönliche Beäugung in Bälde. Danke, Krischi.
Ich danke euch. Bis dann. Ciao.
Und das nächste Mal bei uns bei Hart 4 im Podcast die wunderbare Kollegin Solveig Duda.